Also das war keine Absicht. Wir haben uns bemüht. Und es war ein bisschen durcheinander, wenn die Gideon Zwischenzeit aufbaut. Aber es ist wunderbar, dass ich hier sein kann. Ich war die letzte Zeit oft in Rindl. Und wir waren auch mit der Musik unterwegs. Wir sind ja eine Musikgruppe, aber nicht so, wie man sich das vorstellt, ein Lobpreis, sondern wir erreichen Menschen durch unsere Musik. Und wir waren letztens in Cottbus und ich habe dann danach gesagt, weißt du, das ist mir viel zu anstrengend. Erstmal wirtschaftlich ist das, naja, der Mensch ist immer so, er denkt auch nach. Und dann brauchen wir einen Lichttechniker, wir brauchen einen Tontechniker und das ist alles ziemlich kompliziert. Und da habe ich gesagt, wenn wir jetzt nach Hause fahren, dann vergessen wir das. Wir waren jetzt in Sinsheim in der Zwischenzeit, dann waren wir in Hannover, haben Musik gemacht, dann waren wir in Cottbus und haben Musik gemacht. Aber, sage ich, wenn der Herr uns beschämt, dann machen wir weiter. Und am nächsten Tag bekam ich den ersten Anruf von jemandem, der sagt zu mir, Udo, ich habe Umkehr erlebt. Ich habe wieder neu angefangen. Ich habe mich mit meiner Frau versöhnt. Und das war nur deswegen, weil ihr dort Musik gemacht habt. Da war was anderes auf der Bühne. Und ein junger Mann, der bei uns wohnt, der früher mit Drogenproblemen hatte, 18-jähriger junger Mann, und hat nur am Computer gesessen, hat gespielt, der war auch bei dem Konzert. Und er sagt, da war was anderes auf der Bühne. Das war nicht ihr. Und ich möchte, versteht sie das nicht? Ja. Ja, das ist echt gut. Das geht so. Ja, und er hat gesagt, er hat Jesus erkannt und hat sich tatsächlich bekehrt morgens, am nächsten Tag. Und es war so, als wenn du einen Schalter umlegst, das ist ein ganz anderer Junge, der strahlt, hat auch am zweiten Tag Arbeit gefunden und hat nach 2 Wochen Arbeit schon einen Schlüssel gekriegt für den Tresor, weil die ihn so mögen. Und Gott hat sein ganzes Leben verändert. Das Zeugnis gibt er auch. Menschen haben sich versöhnt, die seit 15 Jahren nicht miteinander geredet haben. Und da sind so viele Dinge in der geistlichen Welt passiert, dass ich gesagt habe, hör zu, wir machen weiter. Ne? Das nützt ja alles nichts. Und die Frage ist immer, was wollen wir? Wollen wir Leute für den Herrn gewinnen oder mit dem Evangelium Geschäfte machen? Und der Herr segnet uns auch auf eine andere Weise. Und vorher wurde gebetet, Frieden. Wir wollen Frieden. Die Bibel sagt in der Offenbarung 6, das weist darauf hin auf dieses, was jetzt passiert, was auch passiert schon ist. Ich lese es mal vor. Dann sah ich, das Lamm öffnete das erste der 7 Siegel und ich hörte das erste der 4 Lebewesen, wie mit Donnerstimme rufen, komm. Da sah ich ein weißes Pferd und der, der auf ihm saß, hatte einen Bogen, ein Kranz wurde ihm gegeben und als Sieger zog er aus, um zu siegen. Dann kommt das zweite Pferd, als das Lamm das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite Lebewesen rufen, komm. Da schien ein anderes Pferd, das war feuerrot. Und der auf ihm saß, wurde ermächtigt, der Erde den Frieden zu nehmen, damit die Menschen sich gegenseitig abschlachteten und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. So, das erste Pferd, der einzige Unterschied zwischen Amerika und Russland ist, dass der eine Stern weiß ist und der russische Stern ist rot. Die Kommunisten, die Farbe der Kommunisten ist weiß, ist rot. Die Farben der Amerikaner, gut, okay, ist weiß, auch durch diesen Stern. Und es wurde ihm, er ging als Sieger hervor, da gab es den Golfkrieg, da gab es einige 91 und so weiter und so fort, da können wir uns drüber unterhalten, ob das wirklich ein Sieg war. Und dann kam der Putin. Und er hat der Welt den Frieden genommen. Das war mir klar, das habe ich auch immer vorausgesagt, aber das habe ich nicht vorausgesagt, das steht ja hier, das war mir klar, dass das kommt. Und ihm wurde ein Schwert gegeben, das wirklich stark und groß ist. Und das ist beschlossene Sache. Es ging nicht am Thron Gottes vorbei. Genauso nach David seiner Tat, die er gemacht hat mit Bathseba, das kennen wir alle, hat den Uria in Tod geschickt und da kam Nathan, der Prophet, auf ihn zu und sagte, das Schwert wird ewiglich nicht mehr von Israel weichen. Das ist festgelegt, das steht ewiglich. Da können wir beten, wie wir wollen. Es geht eben nicht am Thron Gottes vorbei, ist beschlossene Sache. Und wir Christen müssen uns Realitäten stellen. Wir können beten, weil eine Mutter trauert um ihr Kind, ob das eine palästinensische Mutter ist, eine russische Mutter ist, ob das in Aserbaidschan ist oder ob das jetzt in Jugoslawien die nächste Zeit ist. Es ist überall dasselbe. Mütter trauern und Väter um ihre Söhne und Töchter, wenn sie im Krieg sterben. Und das ist das, was sie dann alle gleich macht. Und wir sind oft als Christen, dass wir Parteiungen haben. Na klar, wir sollen für Israel beten und das tue ich auch. Und Netanjahu ist jetzt der richtige Mann, da kann man auch erzählen, was man will. Und der Antisemitismus hat bei uns nichts verloren, aber es steht geschrieben, betet für alle Menschen. Und da gibt es keine Ausnahme. Für den Lauterbach, für die Baerbock, für den Scholz. Und ich sage mal so, wenn der Lauterbach hier reinkommt und er ist bekehrt, preist den Herrn, oder nicht? So, und dafür müssen wir beten. Und wir sind immer nur am Schimpfen. Und ich sage da, wo bleibt da das Evangelium, das wir Menschen erreichen? Wir haben eine frohe Botschaft. Die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und wir sind geschützt durch ihn. Wenn ihr Psalm 91 lest, da wisst ihr, dass uns eigentlich nichts passieren kann. Und wenn es uns passiert, dient es uns zum Besten, auch wenn wir es nicht verstehen. Und dann kommt das dritte Vers. Als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte Lebewesen rufen, komm, da sah ich ein schwarzes Pferd und der da auf ihm saß, hielt in der Hand eine Waage. Inmitten der vier Lebewesen hörte ich etwas wie eine Stimme sagen, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, aber dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Auch das werden wir die nächste Zeit haben. Und dann geht es weiter, da will ich euch nicht mit quälen. Aber was ich damit sagen will, lest die Bibel und nehmt das an, was da drin steht. Das ist ein prophetisches Buch, zum Beispiel die Offenbarung. Da sehen wir das Geschehen in dieser Zeit, wo es hinführt. Und demnach richten wir unsere Gebete aus. Aber wir können nicht gegen Dinge beten, die Gott und unser Herr. Wir können dagegen beten, aber es wird nichts passieren. Weil es gibt Dinge, die sind festgelegt. Und da brauchen wir uns nicht drüber zu streiten. Und da brauchen wir auch nicht in irgendeiner Weise Uneinigkeit zu bekommen. Es gibt Dinge, die sind unumstößlich festgelegt. Es gibt geistige Gesetzmäßigkeiten, die sind festgelegt. Und da möchte ich jetzt, ich habe was ganz anderes gehabt, aber das ist jetzt, ich denke, das ist dran. Weil in dieser Zeit wird in viele die Liebe erkalten, weil die Ungerechtigkeit überhand nimmt. Und in wem soll die Liebe erkalten? In der Welt kann es ja, das können ja keine weltlichen Menschen sein, das können ja nur Leute sein, die Jesus kennen, weil sie die Liebe haben oder gehabt haben. Und wir müssen aufpassen, dass wir in dieser Zeit nicht verbittert werden. Schaut auf den Herrn. Das ist eure Rettung. Schaut nicht auf die Umstände. Wenn wir auf die Umstände in unserem Leben schauen, da könnte man manchmal denken, naja, aber unsere Rettung ist, wenn wir uns auf den Herrn ausrichten, das ist unsere Rettung und nicht die Umstände dieser Welt. Dass die Welt schlecht ist und dass es schon immer so war, das war noch nie anders. Die Kreuzritter, die Großen, wenn die Stadt freigegeben war vom König, die haben
kleine Kinder vergewaltigt, die haben gebrandschatzt, die haben alles gemacht und trotzdem sind sie in unserer Mythologie so als ritterlich. Sie waren nicht ritterlich. Ne? Und es war noch nie anders. Und das, was jetzt geschieht, es war noch nie anders. Und wie das einer gebetet hat, wir müssen dankbar sein. Und Dankbarkeit ist etwas wirklich, ich weiß nicht, wer das war hier, was habe ich gehört. Dankbarkeit ist angesagt. Uns geht's gut. Halleluja. Wir können uns treffen ohne Verfolgung. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Uns geht's wirklich gut. Ich sage mal, wenn hier einer jammert, dann muss ich wirklich sagen, auf was für ein Niveau jammert der denn überhaupt? Ne? So, und dann heißt es da, in der Versuchung, der Teufel kam bei Jesus als erstes. Da sagt er zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein zu Brot zu werden. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Das heißt also, das sind die täglichen Sorgen. Die können auch bei einem Christen die gute Nachricht ersticken. Und er antwortet nicht, ich bin Gottes Sohn, Teufel, mach dich vom Acker, sondern er antwortet biblisch nach Deuteronomium, 5. Buch Mose 8, das könnt ihr da lesen, da steht es geschrieben, dass der Mensch sich nicht nur allein vom Brot ernährt. Er antwortet biblisch und dann kommt er wieder. Und dann sagt er, da führte ihn der Teufel auf einen Berg hinauf und zeigte ihm in einen einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte zu ihm, all die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Jesus antwortete, in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinen Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm alleine dienen. Und das ist das nächste Problem. Cambridge, Oxford, das waren alles Bibelseminare. Das war nicht mehr. Geh mal heute hin, ob du noch was von Jesus hörst. Das sind alles humanistische Hochburgen. Warum? Weil die Christen besser werden wollten, wie die in der Welt. Ist es nicht traurig? Und wenn ich das dann immer höre, ja, du musst doch etwas werden. Ja, was wollen wir denn werden? Wenn du Mensch bist, dann ist es schon was. Also, mehr kannst du nicht werden. Und wenn du dann noch einen Beruf hast, vielleicht preis den Herrn, aber das macht dich nicht besser. Sondern das Einzige, was dich besser macht, ist Jesus Christus in deinem Herzen. So, und das ist das Problem. Wir sagen Kinder heute in unserer Gesellschaft, du musst noch etwas werden. Ja, was will er denn werden? Er ist doch schon Mensch. Und wenn du es geschafft hast, ein Mensch zu sein, dann danke deine Mütterlein. Wenn du es geschafft hast, ein Professor zu sein, naja, so toll, aber es sagt ja nichts über deinen Charakter aus. Aber wenn du Professor bist, dann kannst du auch einen schlechten Charakter haben. Es macht ja nichts, er ist ja Professor. Und sowas geht nicht. Und bei uns als Christen hat es in unserer Mitte nichts verloren. Und meine Frau hatte mal zu Ruben gesagt, zu meinem Sohn, da sind wir nach Chemnitz gefahren und wir sind extra jeden Tag 100 Kilometer gefahren, um unsere Kinder in eine christliche Schule zu schicken. Und dann sagte Papa, ich brauche da gar nicht mehr hin. Da sage ich ja, warum? Aber Mama hat gesagt, sie liebt mich auch, wenn ich zur Müllabfuhr gehe. Da habe ich gesagt, wie kann die denn sowas sagen? Und da sagt ein Freund von mir, der war mit dabei, der sagt, Udo, alle Ehre deiner Frau. Sie macht dem Jungen keinen Druck. Nicht so wie bei mir daheim, der ich nach Noten beurteilt wurde. Sie gibt ihn frei und sagt, ich liebe dich ohne Bedingung. Amen. Tun wir das? Es war eigentlich toll, dass sie das gesagt hat, die Mama. Ja. Und dann kommt das nächste, und das ist dann, da kommt der Teufel mit dem Wort. Das ist für die, die die erste Stufe, die zweite Stufe gegangen sind, da kommt die dritte, da kommt er mit dem Wort. Und dann sind sie alle theologisch zerstritten, die Christen, der eine so, der nächste so, und wenn du reinkommst, ah ja, der hat, Der betet in Zungen, stell dir das mal vor. Und dann Anna sagt, also die Fußwaschung, die haben das als Dogma und der Nächste hat da. Und da denke ich, dann kommt der Teufel und bringt uns Christen wirklich auseinander. Darf das denn sein? Eigentlich nicht. Und das sagt er zum Erkennen, also ich sage mal, der Widersacher, und das haben wir auch gehabt, er ist dieser Gott, der ist der Gott dieser Weltzeit. Wir haben uns mit dem nicht anzulegen, ist ein Fürst. Ne? Also viele reden das so, als wenn er so, ja, aber wenn du dich anguckst, der hat schon Macht in der Welt. Wenn du das so anguckst, dann musst du denken, meine Herren, also der wütet ganz schön. Und wenn du mal in manche Christenleben hineinguckst, musst du sagen, naja, sind zwar bekehrt, aber da wütet er ja auch. Und ich sag, ich habe Achtung, insofern, ich habe keine Achtung, aber ich bin vorsichtig, ihm zu lästern, denn nicht mal der Erzengel hat ihn gelästert, sondern er sagte, der Herr weise dich in deine Schranken. Wir müssen auch nicht größer machen, wie er ist, weil Gott ist größer, ganz klar, aber zu lästern haben wir ihm nicht. Elia hat mal gelästert, obwohl er einen Sieg gehabt hat. Dann hat Isabel ihm gedroht und er ging in die Wüste und wollte sterben, weil er Angst gekriegt hat, weil er einfach überheblich war. So. Und das haben wir nicht zu tun. Überheblichkeit hat bei uns nichts verloren. Da bin ich ja Spezialist in der Überheblichkeit. Das sage ich euch aus Erfahrung. So. Und dann sagt er, darauf führte ihn der Teufel ihn nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, stürze dich von hier hinab, denn es heißt in der Schrift, seine Engel befiehlt er, dich zu behüten und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Da antwortete ihm Jesus, die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Nach diesen Versuchen ließ der Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab. Und das ist der Punkt. Wir Christen stellen den Herrn auf die Probe. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir sollen gucken, was steht in der Schrift und danach handeln. Wir brauchen auch keine Angst zu haben, denn der in uns ist, ist stärker, wie der in der Welt ist. Und wir sind Himmelsbürger, wir sind keine Menschen der Welt. Durch die Bekehrung. Indem wir zu Christus gekommen sind, haben wir mit der Welt nichts mehr zu tun. Wir gehören ihm. Und ich sage, einer hat gesagt, er glaubt an Außerirdische. Und habe ich gesagt, ja, hier siehst du einer. Ne? Ich bin außerirdisch. Er sagt, wie meinst du das da? Ja, ich gehöre nicht mehr zur Welt, lebe aber noch in der Welt durch Jesus. Ich bin Außerirdischer. Stimmt, alle, die hier sind Außerirdische. Also es gibt die durch Jesus. Und ihr bleibt außerirdisch. Und ich lese euch etwas vor aus dem Alten Testament, weil das Alte Testament ist geschrieben für das Neue, um es zu verstehen. Jeder, der nur im Neuen Testament liest, hat sektiererische, ich sage mal, Züge, weil er die Bibel auslegt, wie er denkt, dass er sie auslegen kann. Die Bibel legt sich durch die Bibel aus, nicht durch Meinungen, sondern sie ist die Wahrheit. Und der Herr wird uns in die Wahrheit führen und die Wahrheit wird uns befreien. Im Hesekiel 47, da sehen wir dasselbe, das in der Bibel aufgeschlüsselt ist im Neuen Testament. Der Mann ging nach Osten hinaus mit der Messschnur in der Hand, maß 1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis an die Knöchel. Also das Wasser kam vom Tempel. Und er ging in dieses Wasser, in dieses heilige Wasser, weil von uns werden lebendige, heilige Ströme Wassers fließen. Von uns, weil wir jetzt im Endeffekt dieser Tempel sind. Wir sind jetzt neutestamentarisch der Tempel des Heiligen Geistes. Stimmt das? Und von uns fließt dieses Wasser, aber nur, wenn wir in dieses Wasser gehen. Vorher. Also, Und das ist bis an die Knöchel, das haben wir gehabt, das sind die täglichen Sorgen. Dann maß er wieder 1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zu den Knien. Das ist so, ich will was werden in der Welt, ne? Dann maß er, darauf maß er wieder 1000 Ellen ab und ließ mich hindurchgehen. Das Wasser ging mir bis an die Hüfte. Das ist die Trennung von meinen Brüdern. Ich sage mal, ich war in Schweden und mein Sohn sagt zu mir, oh, du, Papa, du hast dich zurückgezogen und du hast was zu sagen, du vergräbst dich. Da habe ich gesagt, du spinnst, wir haben einen Hof, wir haben alles aufgebaut, ist doch alles toll. Er sagte, nee, ist nicht toll. Du vergräbst dich. Und dann bin ich spazieren gegangen und da sagt der Herr ganz klar, bedenke, aus was für einer Höhe du gefallen bist. Aus der ersten Liebe bist du gefallen. Kehre zu deinen ersten Werken zurück, sonst werde ich dein Leuchter wegrücken. Da habe ich gedacht, na ja, gut, man kann sich ja alles einbilden. Dann bin ich nach Hause auf die Knie, habe die Bibel aufgeschlagen und Offenbarung 2. Und da waren noch andere Umstände, da habe ich gesagt, Ruben, du hast recht, ich bin verbittert. Und Bitternis ist etwas, was wir nicht merken unbedingt. Ich habe gedacht, mit mir ist alles in Ordnung. Ich habe nur an manchen Stellen gemerkt, wie ich reagiere, das war nicht normal. Ich habe gedacht, das bist nicht du im Herrn. Der Sargdeckel, der alte, ist wieder auf. Und ich kam nicht dagegen an. Und dann bin ich umgekehrt. Und ich mache wieder Musik. Ich gehe wieder dorthin, wo man mich einlädt zum Predigen. Ja? Leute bekehren sich, Wunder geschehen, Menschen werden gesund. All das erlebe ich jetzt, aber nur aus diesem einen Grund, weil ich die Bitternis abgelegt habe und wieder umgekehrt bin. Und ich habe es noch nicht einmal gemerkt. Ich habe gedacht, mit mir ist alles in Ordnung, was hat er denn da oben? Und er maß noch einmal 1000 Ellen ab, da war es ein Fluss, den ich nicht mehr durchschreiten konnte. Denn das Wasser war tief, ein Wasser, durch das man schwimmen musste. Ein Fluss, den man nicht mehr durchschreiten konnte. Das ist der Punkt. Wenn wir dann da stehen, an diesem Fluss, dann können wir uns immer noch überlegen, gehen wir jetzt hinein und haben keinen Boden mehr unter den Füßen und folgen wir dem Herrn ohne Wenn und Aber. Da steht geschrieben, aus der Tugend, aus dem Glauben die Tugend. Glauben tun auch die Dämonen, es ist nichts Ungewöhnliches. Aus der Tugend die Erkenntnis, aus der Erkenntnis die Ausdauer. Aus der Ausdauer die Frömmigkeit oder Gottseligkeit. Und da bleiben einige Gemeinden stehen und fühlen sich total wohl. Ei, ist es schön, bekehrt zu sein. Ich habe ja jetzt Tugenden. Ich habe Mittelstand. Es läuft ja alles. Ne? Ich habe im Haus gewohnt in Neumünster und habe im ersten Stock gewohnt. Und der Älteste in Neumünster, der hat im zweiten Stock gewohnt. Und für mich war es echt wirklich eine Bürde von Gott, in die Gemeinde zu ziehen. Und unten drunter war die Gemeinde. Und bei mir bis zum ersten Stock war innerhalb von einem halben Jahr der Teppich verlatscht. Der war kaputt. Und bis zum zweiten Stock, der Teppich, der war super. Da war nichts dran. Da haben sie mir gesagt, der Teppich ist jetzt schon kaputt. Ich sage, preis den Herrn, dass er kaputt ist. Ne? Da sind viele Leute hochgekommen. Und komischerweise bei dir, der Teppich ist noch ziemlich heil. Ne? Sind wir denn bereit, unseren Teppich zu opfern? Ne? Sind wir dazu bereit? Da fängt das nämlich schon an. Der Teppich, naja, da könnte ja sein, dass der dreckig wird, wenn da jemand kommt. Und bei uns waren da nur zwei Zimmer, aber die waren immer voll mit Leuten. Wir konnten machen, was wir wollten. Da sind wir dann ins Wohnmobil gegangen und dann ging es noch weiter. Der Hammer war, da wollte jemand dann Urlaub machen. Den kennst du auch, der ist mit Dieter kurz verwandt, der immer so geluschelt hat, so. Und er wollte Urlaub machen, weil er ist, Lokomotivfanatiker, wollte Lokomotiv fahren. Und dann haben die gefragt, ja, wo er denn wohnen kann. Ja. Da hat keiner die Finger hoch. Dann habe ich gesagt, ja, bei uns kann er wohnen. Er sagt, du hast ja nur zwei Zimmer, wenn du das machst. Ich sage, ich ziehe aus, so lang. Ja, wie ist denn hin? Ich sage, das mache ich schon. Der kann kommen. Und dann sind wir ins Wohnmobil gezogen. Und er hat bei uns in der Bude gewohnt, ne? Die Zeit. Und dann habe ich nicht einmal kontrolliert, weil das macht man nicht, und hat sich wohlgefühlt. Und die anderen hatten Häuser, die haben überlegt, ja, wo kann er denn schlafen? Da habe ich mich auch gefragt, sag mal, was ist denn da los? Ne? Ich bin ja aus Holstein, ich komme ja in der Zeit irgendwo unter, wenn ich will, kann ja meine Wohnung zur Verfügung stellen, weil ich kenne ja Leute, er kennt ja in Schleswig-Holstein keine Leute. Ich hätte auch zu Martin ziehen können, wenn ich ihn gefragt hätte, oder für die Zeit. So, und das ist dieses große Problem, was wir haben. Unser Home ist unser Castle. Ne? Und ich sage immer, my castle is your home. Ne? Meine Burg ist auch deine Burg. Wenn deine Burg nur deine Burg ist, dann ist Jesus nicht deine Burg, sondern du wohnst irgendwo dann. Ne? So, weil Jesus hat ja auch eine Burg gebaut, die gehört uns ja auch nicht, und da drin können wir ja sein. Ne? Also das heißt, wenn wir da reingehen in dieses Wasser, dann machen wir Dinge, die wir eigentlich vom natürlichen Mensch nicht machen würden, und machen sie doch, weil wir wissen, es ist Gottes Wille. So, du hast aber auch nicht mehr so viel in der Hand. Und das ist der Punkt. Und was passiert dann? Dann heißt es da. Dann fragt er mich, hast du gesehen, Menschensohn? Darauf führte er mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Als ich zurückging, sah ich an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume. Er sagte zu mir, dieses Wasser fließt in den östlichen Bezirk. Es strömt in die Araber hinab und läuft in das Meer mit dem salzigen Wasser. So wird das salzige Wasser gesund, wohin der Fluss gelangt. Da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben können. Und sehr viele Fische wird es geben, weil dieses Wasser dorthin kommt. Werden die Fluten gesund. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben. Von Engedi bis Eklajim werden Fische am Ufer des Meeres stehen und ihre Netze zum Trocknen ausbreiten. Alle Arten von Fischen wird es geben, so zahlreich wie die Fische im großen Meer. Und das sind wir. Und von uns strömt jetzt neutestamentarisch Ströme lebendiges Wasser aus, dass Menschen zu Jesus Christus kommen können. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieses Bild ist ein Bild auf das Neue Testament hin. Jesus hat dieses Bild benutzt, um uns zu sagen, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Von euch werden Ströme lebendiges Wasser ausfließen oder fließen. So, und da wollen wir ja alle hin. Aber erstmal musst du da rein, selbst rein, um diese Erfahrung zu machen. Wenn ich euch zum Beispiel jetzt sagen würde, du fragst mich, ich esse einen Zitronenkuchen, ja, wie schmeckt der? Ja, irgendwie sauer und doch gut. Ein bisschen, aber irgendwie ist es toll. Aber erklären richtig kann man das eigentlich nicht. Da sage ich, essen doch einfach. Und wenn du ihn gegessen hast, brauchst du eigentlich nichts mehr zu erklären. Also, wenn du in dieses Wasser hineingegangen bist, geistlich gesehen, muss ich dir nichts mehr erklären. Weil erklären kann man das gar nicht, dass es so ist. Man kann das umschreiben, man kann das versuchen, in irgendeiner Weise zu erklären, aber biblisch gesehen geht es um Erfahrungen, die wir machen. Und wenn wir die Erfahrung nicht machen, können wir die Erfahrung halt weitergeben. Es geht nicht um Wissen, sondern Wissen paart sich mit der Bibel immer mit Erfahrung. Was ist der Glaube ohne Werke? Der Jakobusbrief hätte ja der kleine, ich sage mal Luther, der hat den Jackelbrief genannt und hätte ihn am liebsten aus der Bibel rausgerissen. Weil dieser Jackelbrief sagt, was ist der Glaube ohne Werke? Ein toter Glaube. Wenn du Glaube hast, zeig mir deine Werke. Also nicht der Zettel, den ich habe als Theologe, ist das, was ich in der Tasche habe, als Ausbildung. Also das heißt also den Schein. Also wir sind ja in Deutschland ein Volk der Scheinheiligen. Du brauchst ja für alles einen Schein. Ne? So, und wenn du dann aber dein Leben vorweisen kannst, es kommen Leute zum Glauben. Da kam mal zu mir ein Pfarrer aus der evangelischen Kirche in mein Tipi. Ich habe mitten in der Stadt, Gott hat zu mir gesagt, ich soll in Cottbus ein Tipi aufstellen, habe ich gemacht. Mitten in der Stadt, eigentlich total verrückt und habe als Indianer gelebt. Und dann hat der Theologe aus der evangelischen Kirche kam, Herr Grau, ich habe gehört, Sie leben aus der Gnade. Wie macht man das? Die Kirche hat bald kein Geld mehr. Du bist Theologe und weißt das nicht. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so fällt dir alles andere zu. Da sagte zu mir, ja, kann man das denn wörtlich nehmen? Dann habe ich gesagt, ja, wenn du das Reich Gottes nicht annimmst wie ein Kind, wirst du es nicht sehen. Und dann hat er gesagt, Herr Grau, ich bin im Schwarzen Kreuz, können Sie für mich die Knastmission übernehmen? Ich habe auch noch das Blaue Kreuz, anonyme Alkoholiker, können Sie dort predigen? Und dann fahre ich auf einmal Blauen Kreuz, im Schwarzen Kreuz, ohne Zettel in der Tasche und habe meinen Dienst gemacht. Nur weil ich das gesagt habe. Ich habe biblisch geantwortet, ohne Zettel in der Tasche, es hat gelangt. Das war für ihn ein Riesenzeugnis. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und dann geht es weiter. Die Laren und die Tümpel aber sollen nicht gesund werden. Sie sind für die Salzgewinnung bestimmt. Wenn ihr Laren und Tümpel kennt, wenn da Salz drin ist, geht's ja noch. Wenn der Salz weg ist, was herrscht in Laren und in Tümpeln? Gemeinden, die nicht hineingehen im Strom des Lebens, um selber Strom des Lebens zu sein. Was ist mit denen? Was herrscht in diesen Tümpeln und Laren? Baalzebul, der Herr der Fliegen. Da können Fliegen wirklich ihre Larven ablegen und die sind manchmal sogar sehr gefährlich. Die herrschen da. Und wollt ihr Lachen und Tümpel sein, das will keiner von uns, wir wollen alle dorthin, dass Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Halleluja. Ja. So. Und dann heißt es, an beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihr Laub wird nicht welken und sie werden nie ohne Frucht sein. Jeden Monat tragen sie frische Früchte, denn das Wasser des Flusses kommt aus dem Heiligtum. Die Früchte werden als Speise und die Blätter als Heilmittel dienen. Und das sind wir, weil unser Wasser alles heil macht. Wo wir hingehen, blüht es. Wo wir sind, klatschen die Bäume bei der Offenbarung der Söhne Gottes. Halleluja! Wer möchte das nicht haben? Hände hoch, wer das haben will. Halleluja! Da beten wir jetzt für. Martin, komm, du hast auch noch was zu sagen. Bei mir, ich will euch nicht voll labern, das war's eigentlich. Ja, habe ich eigentlich schon.
Ja, dadurch, dass die Zeit fortgeschritten ist, aber ich bin sehr dankbar, werde ich meine Predigt das nächste Mal halten und werde nur einen ganz kleinen Teil noch rausnehmen, und zwar genau das, was perfekt dazu passt. Ich habe was anderes eigentlich vorbereitet, aber wir sind offen für den Fluss des Heiligen Geistes. Und ich habe gesagt, ich runde das jetzt ab. Offenbarung 4. Also erstmal auch, ich bin sehr froh, dass ich wieder bei euch sein darf. Ich bin immer gerne hier. Mein Herz jubiliert immer, wenn ich diese schöne Stadt sehe. Okay. Die Eröffnung der Himmelsvision. Die Huldigung vor dem Thron Gottes. Bei mir ist das so, ich habe einen Arbeitsweg. Wenn ich ganz früh morgens losfahre, ich stehe immer um 4:15 ungefähr auf, und dann mache ich mit meiner Frau noch Andacht und wir beten zusammen, lesen das Wort und dann fahre ich los. Und oftmals, nicht immer, aber oftmals höre ich mir auf der Hinfahrt zu meiner Arbeit, die ungefähr eine halbe Stunde dauert, das ist genau auf der anderen Seite von der Kieler Förde, das sind 40 Kilometer, Luftlinie 5 Kilometer, aber ich muss immer 40 Kilometer hin und zurück. Und das bietet sich gut an. Auf meinem Handy habe ich mehrere Bibelübersetzungen und das Neue Testament in mehreren, habe ich mir alles runtergeladen. Und ohne Internet kann ich dann wunderbar jede Bibelstelle hören, die ich hören möchte. Und dann habe ich mir unter anderem die Offenbarung wieder angefangen anzuhören. Das ersetzt nicht das Bibellesen, Aber ich habe oft festgestellt, wenn ich das höre, dass mir dann noch andere Aspekte kommen. Und dann habe ich das erste Mal über etwas nachgedacht. Ich lese mal kurz vor. Vers 1, Offenbarung 4. Danach sah ich und siehe, eine Tür wurde aufgemacht im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sagte, komm herauf, ich werde dir zeigen, was dann geschehen muss. Sogleich wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel. Auf dem Thron saß einer, der war wie ein Jaspis und ein Karneol anzusehen. Das sind Halbedelsteine. Und über dem Thron wölbte sich ein Regenbogen, aber nicht unser politischer Regenbogen, zum Glück, sondern der richtige physikalische Regenbogen. Der Teufel, der klaut ja alles, ne, und münzt das dann auf sein eigenes Ding um. Das war jetzt ein richtiger Regenbogen, der wie ein Smaragd aussah. Und rings um den Thron standen 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste in weiße Gewänder gekleidet, mit goldenen Kränzen auf dem Haupt. Also Gott gewährte 24 Ältesten in seiner unmittelbaren Gegenwart, da zu sitzen, was für ein Vorrecht. Von dem Thron gingen Blitze, Stimmen und Donner aus. Und sieben lodernde Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Da habe ich auch mal eine Predigt drüber gehört, da ist meine Erkenntnis noch nicht so fortgeschritten, aber ich werde mich da reindenken und reinbeten, was das bedeutet, die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war etwas wie ein gläsernes Meer gleich einem Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron, jetzt kommt's, wo ich anfing nachzudenken, waren vier Lebewesen voller Augen vorn und hinten. Das erste Lebewesen glich einem Löwen, das zweite einem Stier, das dritte sah aus wie ein Mensch, das vierte glich einem fliegenden Adler. Da gibt's auch so Parallelen zum Hesekiel. Und ich habe mir da mal extra Predigten rausgesucht über das Thema und ich habe auch bei YouTube Videos gesehen, wo Künstler haben versucht, das nachzuempfinden, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen konnte. Und diese vier Lebewesen ruhen nicht bei Tag und Nacht und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Er war und er ist und er kommt. Und da habe ich gedacht, da musste ich über mich selber lachen. Ich habe gesagt, stell dir vor, ich bin so ein Cherub, so ein Engelwesen. Egal, ob mit Löwenkopf oder Adlerkopf oder meinem Kopf. Und ich stehe da jetzt bis in alle Ewigkeit und lobe und preise den Herrn. Da habe ich gedacht, Mann, was für eine arme Schweine. Nach einer halben Stunde muss das doch total nerven. Du machst immer nur dasselbe. Die Räder bewegen sich da und deine Flügel klappen auf und zu. Und ich sage mal, Mann, wenn ich mir vorstelle, mein Leben, das ist so interessant, seit ich Christ bin, und dann bin ich jetzt dazu verurteilt, bis in alle Ewigkeit da den Herrn zu loben und so, oh, das kann ich mir nicht vorstellen. So rein menschlich gedacht, ja. Rein, ohne Heiligen Geist und so, rein menschlich gedacht. Und dann habe ich darüber nachgedacht, irgendwas muss doch diese Engelwesen, diese Fürsten unter den Engeln dazu bewegen, außer vielleicht reiner Gehorsam, so nach dem Motto, wenn Gott sagt, so pass mal auf, wenn du eine Minute jetzt nicht betest oder mich anbetest, dann gibt's richtig. Das könnte ja auch noch ein Grund sein, aber nein, das glaube ich ganz und gar nicht. Es muss einen anderen Grund geben. Es muss einen anderen Grund geben, dass die das machen. Und auch, dass diese 24 Ältesten auf ihren Thron da rumsitzen, das muss einen Grund geben, dass die bereit sind, sich keine Ruhe zu gönnen, bis in alle Ewigkeit den Herrn anzubeten. Ich habe nur eine Erklärung gefunden. Wenn ich falsch liege, dürft ihr mich nachher gleich nach dem Gottesdienst korrigieren. Ich habe nur eine einzige Erklärung gefunden. Ich habe gedacht, ich bin so ein Mensch, ich liebe schöne Landschaften. Jeder Mensch ist ja auch anders so. Ich empfinde Glücksgefühle, wenn ich zum Beispiel im Weserbergland bin, das Wetter ist schön, ich bin oben auf dem Berg und ich gucke diese liebliche Landschaft. Oder ich sehe so Fachwerkhäuser und eine schöne Kirche. Oder wir waren auf den Seychellen, da waren wir oben auf dem Berg. Es war genauso lieblich so. Da sah das Meer dazwischen so und die grünen Berge. Oder schöne Menschen oder schöne Dinge, schöne Melodien. Wenn man im Lobpreis, habe ich schon ein paar Mal gehabt, so, dass man so mit Glücksgefühlen gefüllt wird. Wenn man seine Frau liebt, wenn man seine Kinder liebt, wenn schöne Dinge passieren. Und ich gedacht, wer ist der Urheber von diesen schönen Dingen, die ich erleben darf? Es gibt auch genug Böses, da wissen wir ja, wer der Urheber ist. Aber von den schönen Dingen, die uns glücklich machen, ist immer Gott der Urheber. Und habe ich gedacht, wenn der Urheber schon in der Lage ist, mich durch seine Schöpfung, verstehe das nicht falsch, ich bin hier nicht im Römer, aber hier betet keiner, ich bete nicht die Schöpfung an. Aber ich liebe dicke alte Bäume, ich umarme die nicht und bete die nicht an, aber ich liebe sie. Ich liebe das, wie das aussieht, so die Äste und alles. Und ich liebe schöne Landschaften. Wir haben heute Morgen, da haben sie einen Film, Bericht gezeigt da über Patagonien. Ganz karg die Landschaft, aber wunderschön, wunderschön, die Eisberge, wunderschön, unglaublich. Und der Urheber, was muss der erst wunderschön sein? Was muss der erst herrlich sein, wenn seine Werke, die jetzt auch von Sünde, so selbst in der Arktis gibt es da Plastikteilchen und was weiß ich, selbst das ist so schön, dass ich Glücksgefühle empfinde, was muss erst passieren, wenn ich in der Gegenwart bin von dem, der das gemacht hat. Und deshalb glaube ich, dass diese Engelwesen in einem pausenlosen Zustand völliger Glückseligkeit sind auf der Erde. Wir würden verrückt werden, wir können das gar nicht, von der Biologie und von der Chemie können wir das gar nicht ab, uns nur zu freuen. Wir müssen auch mal runterfahren wieder. Die brauchen nicht runterfahren. So wie in der Hölle wird auch nicht runtergefahren, der Schmerz ist ewig. Aber so ist das Glück, das wir haben, wenn wir vor dem Thron Gottes sind. Das ist so gewaltig, dass man da nicht mehr weg will. Und habe ich gedacht, und Bezug nehmen auf die Predigt von Udo, wollen wir das? Wollen wir diese Herrlichkeit? Ja. Und ich versuche mir klar zu machen, wir haben eine frohe Botschaft. Wenn wir eines Tages da oben sein werden, meine Karl Marx hat gesagt, ja, die Christen vertrösten die Menschen auf die Ewigkeit, damit sie sich hier schön knechten können. Das ist nicht meine Intention. Aber es gibt schwere Zeiten in unserem Leben. Es gibt Anfechtung. Es gibt Sachen, wo es und das Leben nicht schön ist und wo man die Zähne zusammenbeißen muss, wo man wirklich mal durch muss. Und dann ist das gut, sich zu besinnen auf das, was uns erwartet. Und ein Stück weit von dieser Herrlichkeit können wir hier schon haben. Wenn wir gute Gemeinschaft haben als Christen, das macht mich auch glücklich. Ich habe jetzt nur äußere Dinge genannt, jetzt mal so innere Dinge. Wir haben ein schönes Gespräch. Udo hatte vor 2 Tagen Geburtstag und da saßen wir da und da waren völlig verschiedene Leute. Das war wirklich spannend und man hat einfach da gesessen und hat sich gefreut. So, das ist etwas, was der Herr schenkt in dieser fürchterlichen Welt, was draußen alles passiert. Vielleicht noch ein kleines Zeugnis zum Schluss. Das passt da vielleicht auch ganz gut hin. Ich habe mal eine Zeit gehabt, in der ist die Liebe in mir erkaltet. Genau, das ist wichtig. Das ist doch wirklich wichtig. Auch Bezug nehmend auf das, was Udo gesagt hat. Ich habe eine Zeit lang die Liebe in mir, habe ich gespürt, wie sie erkaltet ist. Ich habe eine Arbeitsstelle verloren durch eigene Schuld. Ich habe da Kinder beaufsichtigen sollen und habe meine Aufsichtspflicht nicht vernünftig wahrgenommen. Dabei sind ja Diebstähle passiert und andere Dinge. Mein Chef ist in die Bedrohung gekommen. Und dann habe ich eine neue Arbeitsstelle annehmen müssen. Und in der neuen Arbeitsstelle, da hat Gott mich schon durch die Schule geschickt. Hatte ich eine ganz merkwürdige Chefin. Ich habe wirklich mich total bemüht, eine gute Arbeit zu machen, dass mir sowas nicht mehr passiert. Und ich glaube, die kam mit meinem Erfolg, den ich hatte, nicht klar, oder ich weiß das nicht, wurde also ständig gepikst und gepriesackt. Und mit Gottes Gnade habe ich das auch geschafft, das zu ertragen, aber ich habe dann irgendwann gekündigt, habe eine neue Arbeit gekriegt und dann dachte ich, jetzt bist du vom Regen in die Traufe gekommen. Da wollte der eine Chef von der Unterabteilung mich nicht und seine Kollegin und die haben mich fast so weggemobbt und hat mein oberster Chef aber gesagt, ich mag dich und du kannst 2,5 Monate hier länger arbeiten, dann kannst du dir in Ruhe neue Arbeit suchen. Und dann hat er aber für mich schon eine neue Arbeit gefunden. Und dann habe ich in dieser Zeit den Leuten, die mich nicht wollten, angeboten, pass auf, ich kann die Berichte für euch schreiben und so. Und da waren die total beschämt. Und heute ist das so, wenn ich da hinkomme, die freuen sich total, mich zu sehen. Und die beiden Schlimmsten, die mich weghaben wollten, die sind da gar nicht mehr. Mittlerweile ist da neues Personal. Und mittlerweile habe ich den besten Job überhaupt da in der Firma. Ich betreue einen Jungen, ich bin da mein eigener Herr, es macht Spaß. Ich bin geachtet im Kreis der Mitarbeiter, aber es fing ganz hart an. Und es war nicht witzig und es war demütigend. War bestimmt auch gut für mein Ego, also Udo sagte, er ist Fachmann damit mit Überheblichkeit, also ich auch. Und ich bin durch einen harten Weg gegangen. Aber da hat der Herr Stück für Stück das restauriert. Aber in der Zeit ist meine Liebe tatsächlich ein bisschen erkaltet. Ich habe einem Freund geschrieben in Lübeck, ich sage, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte über meine Lebensumstände im Augenblick. Ich könnte die alle umbringen. Mein Chef, also die ganzen Mitarbeiter, ich könnte die alle killen. So ging mir das auf den Keks. Und dann fing ich an, mich mit Politik zu beschäftigen. Ist ja in Ordnung, wenn ich Bescheid weiß. So. Und ich fing an, über die Politiker zu lästern. Ich fing an, mit Donald Trump und dann habe ich mich damit beschäftigt und so und ich habe gemerkt, das zieht mich immer mehr runter. So, man ist dann auch mal, oder ich bin dann auch mal mit schlimmeren Dingen gefallen im Internet, brauche ich nicht jetzt groß zu erwähnen, aber das war eigentlich gar nicht das Problem. Das Problem war, ich habe mich mit der Politik beschäftigt, mit eigentlich neutralen Themen, und die Liebe wurde immer kleiner und immer kleiner. Und wo Udo vielleicht in Schweden da eine gewisse Bitterkeit aufbaute, baute ich in meiner Arbeit, in meiner Gemeinde, in meiner Ehe, überall das bleibt ja nicht unverborgen, sowas. Das kriegen die anderen ja auch mit. Ich habe auch gemerkt, das Wort Gottes hat mir keine Freude mehr bereitet. Ich habe dann so gezwungenermaßen mir noch die Bibel zu Gemüte geführt. Aber eigentlich habe ich mich viel mehr mit negativen Nachrichten aus der Welt gefüllt. Und da kam auch immer der Moment, wo ich dachte, es geht so nicht weiter. Ich fühle mich eigentlich nur noch schlecht. Ich fühle mich nur noch so, yeah. Also bei jeder Gelegenheit, denn dem kannst du auf die Fresse hauen und dem kannst du am liebsten erschießen. Und so eine Gedanken habe ich gehabt, so. Aber ich die Politiker, da habe ich mir vorgestellt, ich gehe da rein und rede mit den Grünen da oder was weiß ich, rede mit denen und wasche denen so richtig den Kopf und so. Und dann irgendwann habe ich gedacht, Martin Hacker, du bist völlig auf dem falschen Dampfer. Das funktioniert gar nicht. Und wenn du mit den Fakten 10-mal recht hättest, was auch nicht immer der Fall ist, ich weiß doch nicht, was hat der Politiker zu dem gemacht, wie er sich entscheidet. Vielleicht hat er richtig ernste Gründe dafür. Und wenn man mit dem ins Gespräch gehen würde, vielleicht würde man dann denken, oh, das habe ich jetzt, wenn ich das gewusst hätte, muss ich den Mann doch ein bisschen anders beurteilen. Davon mal abgesehen. Aber ich habe kein Recht, mich über Menschen zu erheben. Und ich bin sehr, sehr vorsichtig geworden im Richten von Leuten und mich mit negativen Dingen füllen. Ja, wer beschreibt meine Freude? Wir hatten dann große Probleme mit einem unserer Kinder und da haben meine Frau und ich fingen dann an, morgens Andacht zu machen, zusammen zu beten. Das wurde dann immer mehr. Aus 2 Tagen die Woche wurden 3 Tage, 4 Tage. Jetzt schaffen wir das ganz oft 4, 5, 6 Tage die Woche, also 4 oder 5 oder 6 Tage die Woche Andacht zu machen morgens. Und da hat sich unser Leben total revolutioniert und ich merke, die Liebe ist wieder da. Ich sagte letztens zu einem, ich fühle mich wie frisch bekehrt, nur zum Glück ohne den ganzen Hochmut und ohne die ganzen Verletzungen, die man so aus dem alten Leben noch mitschleppt, die schon viel Zeit brauchen, dass man sie in den Griff kriegt. Und das heißt noch nicht, dass ich schon fertig bin, aber auf gar keinen Fall. Da ist bestimmt noch sehr, sehr viel Arbeit für den Herrn an meinem Charakter. Aber ich merke, die Freude kommt wieder, ich merke, die Power kommt wieder. Ich habe Gespräche und alles sowas und ich bin aber vorsichtig, was im Beurteilen von Leuten und ich versuche, Frieden zu stiften, ich versuche, mich nicht aufzuregen, ich versuche, Leute mit den Augen Christi zu sehen und ich merke, ich fahre gut damit. Vielleicht noch als allerletztes, ich gehe Leuten aus dem Weg, die wirklich nerven, so, um mich selber zu schützen. Also ich meine da speziell jetzt auch Christen, sonst müsste ich die Welt ja holen. Aber ich habe gemerkt, wenn Leute wirklich so einen theologischen Hasch mich haben und mich voll diskutieren wollen, dann bin ich dann meistens ganz ruhig, sag da nicht viel und gehe dem einfach aus dem Weg und es geht mir einfach besser damit. Amen. Aber diese Freude, die diese Cherubim haben, die steht uns auch, die wartet auf uns. Und schon ein Stück weit hier auf der Erde und da oben erst recht. Amen. Dann bete ich noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir für das Wort, das Udo uns gegeben hat. Und ich danke dir für die Freude, die auf uns wartet, Herr. Da denke ich viel zu wenig drüber nach. Ich habe viel zu viel darüber nachgedacht. Die und die brauchen Gericht und der braucht mal richtig Zurechtweisung und so weiter. Und mit meinen eigenen Sünden war ich tolerant und mit den Sünden anderer überhaupt nicht. Und ich danke dir, dass ich gnädiger sein darf heute. Ich danke dir, dass du an meinem Charakter gearbeitet hast und weiterarbeitest und nicht stehen geblieben bist mit mir und mich nicht hast fallen lassen. Und genauso möchte ich andere auch nicht fallen lassen, Herr. Und ich danke dir, dass du gut bist, Herr, dass du wirklich ein guter Gott bist und dass du uns segnen in deine Hände nehmen möchtest und weiter verändern möchtest. Und du möchtest, dass Ströme lebendigen Wassers von uns ausgehen, dass unsere Arbeitskollegen, unsere Schulkollegen, unsere Verwandten und alle die, mit denen du uns konfrontierst, angerührt werden und verändert werden und in dein Reich mit hineingezogen werden. Amen. Amen. Halleluja.